Wir machen hier einen Break zur Situation in Frankreich nach den Wahlen. Wir gehen jetzt nicht noch in eine Musik rein, sondern wir machen gleich den Übergang zum nächsten Thema. Du hast gestern in dem Jungle World einen Artikel publiziert über Ernährung, Afrikanische Union, die Auswirkung des Krieges auf die Ernährungssituation. Vielleicht ein paar Aspekte, die ausgehend von der Erklärung des Präsidenten der Afrikanischen Union, des Senegals, der gleichzeitig auch Präsident von Senegal ist. Wie ist die Situation dazu?
Also natürlich, der afrikanische Kontinent hat ein wachsendes Ernährungsproblem mit dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland, also dem Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine, weil beide Staaten, stark auch die Ukraine, Nahrungsmittellieferanten für den Kontinent sind, insbesondere von Getreide. Am stärksten für Nordafrika, Ägypten und Tunesien etwa, wo sowohl Russland als auch die Ukraine starke Weizenlieferanten sind, weil all diese Staaten nicht auf Ernährungsebene unabhängig sind, also keine Ernährungssouveränität besitzen. Das hat auch was zu tun oder fällt auch in die Verantwortung der aufeinanderfolgenden Regierung. Also etwa Algerien importiert Orangen, also sorry, die könnten dort angebaut werden, und Algerien war die Kornkammer des Römischen Reiches. Also Klimawandel hin oder her, aber mit einer anderen Politik wäre in, vielleicht nicht in allen, aber in vielen Staaten, in der Mehrzahl der Staaten, auch in der Mehrzahl der der 54 Staaten des afrikanischen Kontinents, eine Eigenversorgung, wenn sie denn politisch gewünscht wäre, wenn man etwas dafür täte, möglich. Vielleicht nicht in Wüstenstaaten, aber in manchen. Die Mehrzahl besitzt aber diese Ernährungssouveränität nicht. Dadurch, dass die Ukraine nicht exportieren kann, weil die Schwarzmeerhäfen blockiert sind und die russische Kriegsflotte im Schwarzen Meer kreuzt, haben die natürlich nun ein Zufuhrproblem.
Jetzt haben die ja schon nach der Welternährungskrise 2007-2008 war die, glaube ich, die ausgelöst war durch die Entwicklung der Düngermittelpreise. Ich hatte gerade ein Interview mit Inkota dazu, weil da eine Studie vorgestellt war. Damals gesagt, sie wollten die Nahrungsmittelproduktion, die eigene, also nicht für Cash Crops ausbauen. Ist da was vorangekommen?
Nein, also tatsächlich, es gab einen Ausbau, es gab auch eine vorübergehende Absorption des Problems, ein vorübergehendes Verschwinden des Problems. Also 2008, 2009, du sprachst von den Düngemittelpreisen, hinzu kamen aber die Transportpreise, die Preise auf dem Meer durch den damals hohen Rohölpreis. Also nach der Finanzkrise 2008, 2009 und den dadurch mit ausgelösten Krisenphänomenen. Es gab ja damals eine Reihe von Revolten, also auch im subsaharischen Afrika, man denkt jetzt an den schwarzen, an den sogenannten arabischen Frühling, da spielten auch Brotpreisschwankungen mit hinein in Tunesien und Ägypten, auch in Syrien, weil es in Südsyrien damals eine Dürreperiode gab, beziehungsweise auf dem Hauran-Plateau zwischen Syrien und Jordanien. Also Ernährungsschwierigkeiten, Missernten spielten damit hinein, sind nicht der einzige Faktor gewesen, aber einer der Auslöser. Aber auch im subsaharischen Afrika 2008 gab es eine erste Welle von Revolten. Es gab starke Unruhen in Douala, in der größten Stadt Kameruns, im Februar 2008. Es gab 2008 eine Revolte, Massendemonstration gegen das teure Leben, contre la vie chère, in Yopougon, dem großen Unterklassenwohnviertel in Abidjan, der Metropole der Côte d'Ivoire, der Elfenbeinküste. Es gab 2011 sechs Monate lang sowohl Streiks als auch Massendemonstrationen wiederum gegen das teure Leben, contre la vie chère, in Burkina Faso. Die mitten Sargnagel für das Regime waren, das dann 2014 stürzte, von Blaise Compaoré, der übrigens diese Woche zurückreist, der damals gestürzte Präsident nach Burkina Faso. Also da findet auch eine gewisse Restauration, da gibt es auch gewisse Restaurationstendenzen. Jedenfalls, diese Revolten, die sorgten damals dafür, dass die Regierungen und Regimes unter Druck gerieten. Und es gab einen Ausbau der Landwirtschaft, etwa im Senegal, in einem Land, das eine halbwegs konsistente Politik hat im Vergleich zu anderen Regimes in der Region, aber ungenügend. Erstens, weil tatsächlich nach wie vor Exportsektoren, etwa im Senegal die Erdnussproduktion, stark privilegiert werden, und auch weil in der nicht exportorientierten Landwirtschaft aufgrund unzureichender politische Entscheidung zu ihrer Unterstützung, die Arbeitsproduktivität gering ist. Also dort, wo sie hoch ist, wird für den Export produziert. Das heißt, das Problem ist wieder da. Es war zwischendurch mal zumindest stark verkleinert worden. Aber das Problem ist da, wobei in Westafrika geht es weniger um Weizen, die importieren eher Reis aus Asien, weil Reis das Grundnahrungsmittel ist und nicht Brot in Westafrika. Also was die Weizenexporte betrifft, wird eher Nordafrika, wo man eher Brot isst, werden Länder wie Tunesien und Ägypten stark getroffen. Dagegen spielt in Westafrika die Düngemittelpreisdimension eine wichtige Rolle. Und auch die Düngemittelpreise steigen ja wieder durch die Spekulation und durch die ganzen wirtschaftlichen Krisen und Verwerfungstendenzen, die jetzt da sind.
Ja, und braucht ja natürlich auch fossile Rohstoffe als Basis der Produktion dieser synthetischen Düngemittel.
Ja.
Gibt es jetzt von der Afrikanischen Union, wir reden ja über die höhere Ebene, jetzt in Anführungszeichen der politischen Eliten dieser Länder. Gibt es dort irgendwelche Vorstellungen, außer dem, was der Präsident da gesagt hat, wir brauchen den Zugang zu allen Grundnahrungsmitteln weltweit?
Also die AU laviert außenpolitisch zwischen den verschiedenen Blöcken und Kriegsparteien und den dahinterstehenden Blöcken, weil ja auch der sagen wir mal, das westliche Lager mit allen Ausdifferenzierungen innerhalb ja indirekt auch, also nicht Kriegspartei, aber Position bezieht, auch auf Seiten der Ukraine. Die AU laviert da mit allen inneren Ausdifferenzierungen und Differenzen, die es auch dort gibt. Wobei die deutliche Mehrheitsposition ist zu sagen, wir beziehen jetzt nicht im Namen allgemeiner Prinzipien Aufstellung hinter der Ukraine. Erstens, weil wir sagen, die Staaten des Nordens, die heucheln da sowieso und bei uns verletzen sie die Prinzipien sowieso. Also hängen wir diese Prinzipien mal nicht so hoch und sagen wir mal, wenn die Leute hier verhungern, taugen diese abstrakten Prinzipien auch nicht. Und der Westen hat auch einen sehr relativen Umgang und dann wird verwiesen, manchmal um eher Werte-Relativismus zu predigen, manchmal auch um einfach zu sagen, hier, der Westen soll sich mal der Norden soll sich mal einen Spiegel vorhalten. Jedenfalls wird dann natürlich verwiesen auf Angriffe, Invasionen im Irak und anderswo. Also die deutliche Mehrheitsposition ist schon, wir halten uns da eher raus und beziehen jetzt nicht Position in einem, sagen wir mal, Blockadelager, Boykottlager gegen Russland. Also von Macky Sall stammt dieses Zitat. Macky Sall traf als amtierender AU-Ratspräsident am 3. Juni in Sotschi am Schwarzen Meer den dortigen, also in Russland amtierenden Präsidenten Wladimir Putin. Am 9. und 10. Juni war er in Paris auf Einladung des italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi als derzeit amtierender OECD-Chef, OECD-Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und in Paris, eine Woche nach seinem Aufenthalt in Sotschi in Russland, sagte es halt eben, wir diskutieren gar nicht drüber, wer hat Recht oder Unrecht zwischen der Ukraine, ist gar nicht unser Problem, sondern wir brauchen diesen Zugang zu Nahrung und Düngemitteln. Also natürlich, weil die Bevölkerung davon abhängt, was nicht falsch ist, was aber auch sagen sollte, wir haben da eine stark relativierende Position. Es gibt aber auch Kontakte zur Ukraine. Am 20. Juni gab es eine Videokonferenz mit Volodymyr Zelensky. Im Unterschied zu denen im Europaparlament beispielsweise oder im US-Kongress war das allerdings eher eine Geheimveranstaltung, also das ist noch keine gewählte Volksvertretung, mit oder ohne Anführungszeichen, wobei das EU-Parlament auch keine direkte Volksvertretung ist, aber sondern es ist eine Ansammlung von Staats- und Regierungschefs, die AU und eine Kommission wie der EU-Kommission. Aber ja gut, die AU ließe sich eher mit der EU vergleichen und nicht mit dem Einzelstaat. Aber die Konferenz war weitgehend hinter verschlossenen Türen fand hinter verschlossenen Türen statt und war vorher überwiegend geheim gehalten worden. Also die haben das nicht an die große Glocke gehängt, die haben aber sich per Video mit Zelensky hinter verschlossenen Türen ausgetauscht. Und gleichzeitig stimmten 44 von 54 Staaten des afrikanischen Kontinents gegen den Ausschluss Russlands aus dem Menschenrechtsrat der UN. Russland wurde ja Anfang April als Aggressorstaat ausgeschlossen oder vorübergehend ausgeschlossen, also suspendiert aus dem Menschenrechtsrat der UN. Das ist übrigens der zweite Staat. Der erste war Libyen unter Gaddafi im März 2011. Da stimmten aber 44 von 54 Staaten, die es seit der Spaltung des Sudan 2011 auf dem afrikanischen Kontinent gibt, dagegen.
Bernhard, vielen Dank jetzt. Wir müssen Schluss machen, weil 20 Sekunden ist meine Sendezeit vorbei. Vielen Dank. Der Artikel ist in der Jungle World im Übrigen nachzulesen. Oder
als Teil eines Wochenthemas.
Als Teil eines Wochenthemas. Vielen Dank für deine... Bis die Tage. Tschüss. So, und wir